Karls Zukunft des Monats mit Zukunftsforscher Michael Karl und Gästen.
Was machen wir eigentlich, wenn unser Leben nicht mehr nur 100 Jahre geht, wenn es gut läuft, sondern vielleicht 150 oder, denken wir an unsere Kinder, vielleicht gleich 200 Jahre? Wie viele Berufsleben passen da rein? Wie viele Familienphasen passen so Konzepte von ewiger Liebe, lebenslangem Lernen? Wir merken, von jetzt auf gleich müssen wir ganz viele Grundfragen neu stellen. Und in der Tat, wir müssen diese Grundfragen neu stellen, weil es Menschen gibt, die sehr handfest daran arbeiten, unser Leben auf genau solche Spannen zu verlängern. Mit einem davon wollen wir heute hier reden. Herzlich willkommen, Karls Zukunft des Monats. Unser kleiner Platz für das Gespräch über Zukunft. Michael Karl ist mein Name, Zukunftsforscher ist mein Beruf. Und wir wollen hier miteinander über Zukunft reden, um gemeinsam Bilder zu entwerfen, um eine Vorstellung davon zu entwerfen, welche Zukunft wir für attraktiv, für erstrebenswert, letzten Endes für menschlich halten. Entschuldigt das große Wort, aber genau darum geht es am Ende. Und wenn wir nicht darüber nachdenken, wenn wir nicht darüber streiten, darum ringen, dann werden wir keine Vorstellung davon entwickeln, dann werden wir es auch nicht vorantreiben können. Und dann macht es irgendjemand anders nach dessen Vorstellungen und das kann ja nun wirklich unser Interesse nicht sein. Neben der Gesundheit und dem langen Leben wollen wir uns heute in einem zweiten Schritt, in einem zweiten Schwerpunkt mit gesellschaftlichen Fragen beschäftigen. Unter anderem der Frage, lernen wir eigentlich gerade in den Anforderungen der aktuellen Krise und mit Blick auf die nächsten Krisen der kommenden Jahre, ist eigentlich der Kapitalismus als Gesellschaftsordnung, als Grundmuster unserer Gesellschaft nach wie vor etwas, was wir anstreben können, oder stößt das an seine Grenzen? Die Frage stelle in diesem Fall nicht ich, sondern die Frage stellt der sächsische Wirtschaftsminister in einem sehr interessanten Gespräch, auch dazu nachher mehr. Das vertiefen wir dann wiederum mit einem der international anerkanntesten Urbanisten, also dem Denker über die Stadt der Zukunft. Markus Schäfer heißt er, kommt aus der Schweiz und er vertritt die These, es gibt sowieso keine Alternative zum urbanen Leben. Land ist nicht der Gegensatz. Land ist im Grunde nur weniger von dem, was die Stadt bietet, aber genauso urban. Interessante These vertiefen wir ebenfalls. Es kommt ein dritter Schwerpunkt hinzu. Da werden wir uns mit dem Thema Führung beschäftigen, also zukunftsfähiger Führung. Und ganz nebenbei mit der Frage, ob eigentlich das, was wir jetzt unter den Vorzeichen der Krise erleben, schon so etwas wie zukunftsfähige Führung ist oder ob wir da noch einmal ganz anders denken müssen. Ein sehr spannendes Gespräch mit meiner hochgeschätzten Kollegin Annalena Heidinger. Das alles packen wir hier in den Sack für den Monat März. Und wenn das kein prall gefüllter Zukunftssack ist, dann weiß ich es auch nicht. Schön, dass ihr alle dabei seid. Für den unwahrscheinlichen Fall, dass irgendjemandem dieser Sack Zukunft hier nicht prall genug gepackt sein sollte, es geht natürlich sowieso noch praller. Ein kurzer Besuch auf karls-zukunft.de öffnet sozusagen die ganze Welt, die wir dort bereitstellen. Das ist dieser monatliche Podcast. Das ist ein wöchentlicher Podcast. Das sind Bilder, das sind Thesen, das sind Infografiken. Im Grunde alle Themen, an denen wir arbeiten, über die wir denken, über die wir im Gespräch sind, die landen dort. Und wer darauf vollen Zugriff haben möchte, das ist furchtbar einfach. Einfach kurz zu einem unserer Unterstützer werden. Kurz uns und der Welt damit zum Ausdruck bringen. Ich finde es richtig, was hier passiert und wie es hier passiert. Überschaubarer Beitrag übrigens und das Ganze geht technisch über Steady, ist furchtbar einfach. Alles wie gesagt auf karls-zukunft.de. Ich freue mich über jeden, der dazukommt. Ich freue mich ebenso über jeden, der Lust hat, mit mir über diese Themen zu sprechen, zu diskutieren, sei es auf Twitter, sei es auf LinkedIn oder irgendeinem sozialen Medium eurer Wahl. Wir finden uns schon. Und jetzt müssen wir eigentlich nur noch hineinspringen und die Themen aufrollen, die wir uns für heute vorgenommen haben. Auf geht's. Gesetzt, wir würden hier nicht einfach nur so reden, sondern wir würden gleichzeitig unsere Stimme als eine Art Quelle für Daten begreifen. Also unsere Stimme, den Klang unserer Stimme laufend daraufhin analysieren, was sie eigentlich über uns sagt. Was sie eigentlich nicht nur darüber sagt, wie wir uns vielleicht gerade emotional fühlen, sondern wie wir uns auch gesundheitlich fühlen. Also Fragen von: Welche Krankheiten kann ich am Klang meiner Stimme erkennen, auch wenn wir sie mit klassischen Methoden erst in einigen Jahren werden feststellen können? Einer, der so etwas tut, heißt Philipp Mertes. Er ist einer der Gründer von eVocal Health, einem Startup aus Hamburg, und er ist jetzt hier im Gespräch. Herr Mertes, nochmal aus erster Hand. Was genau ist das, was Sie bei eVocal Health entwickeln? Und wo ist die Verbindung? Was hat das am Ende zu tun mit einem sehr viel längeren und sehr viel gesünderen Leben?
Das, was wir alle dabei haben, ist die menschliche Stimme und in der heutigen Zeit unser Smartphone. Was wir machen, wir analysieren die menschliche Stimme. Wir digitalisieren die Stimme. Das ist das, was derzeit auch, wenn wir beide hier sprechen, passiert. Wir parametrisieren die Stimme. Wir schauen uns knapp 1000 Parameter an und wir detektieren Auffälligkeiten. Und dann kommt die KI, dann kommt die Data Science ins Spiel. Wir korrelieren die Auffälligkeiten, die wir in der menschlichen Stimme hören, mit konkreten Erkrankungen. Und die menschliche Stimme ist eines der komplexesten Systeme unseres Körpers. Viele unterschätzen das.
Ja.
Die Stimme ist dann, ja, wir nennen es ein Biomarker, also ein Marker, der uns Aufschluss darüber gibt, was im Inneren unseres Körpers passiert. Es gibt Forschergruppen, die können derzeit den Herzschlag anhand der Stimme erkennen. Klingt wahnsinnig verrückt, aber ich spreche und Sie hören den Herzschlag raus.
Das heißt also, ich höre jemandem zu und spare mir das dauerhafte EKG.
Ja, also so weit sind wir noch nicht, aber den Herzschlag,
okay,
den haben wir schon mal.
Ja, okay, gut.
Die Frequenz,
ja.
Genau. Also wir sind sozusagen im Anfangsstadium.
Sie haben eben schon angedeutet, ohne das Wort Longevity in den Mund zu nehmen, dass es aber letzten Endes darum geht. Unsere Lebensdauer und insbesondere die Dauer in guten Jahren erheblich zu verlängern. Aus meiner Sicht das ehrenwerteste Ziel, was man überhaupt unter Überschriften wie personalisierte Medizin oder Predictive Health oder wie auch immer man es nennen will, verfolgen kann. Immer wieder ja auch beim Ansatz getrieben, wir warten nicht, bis irgendwas kaputt ist, sondern wir gucken vorher hin, damit wir viel früher eingreifen können, etc. pp. Soweit, so klar. Wie viel länger denn?
Ja, das ist eine gute Frage. Wenn Sie die aktuelle Forschung fragen, dann, wir sind aktuell bei einer Lebenserwartung von im Schnitt 80 Jahren. Wenn Sie die Forschungsergebnisse anschauen, die wir gerade haben, wenn Sie die Zukunftsforscher, gerade die Kollegen aus den USA, sich anschauen, dann reden wir über 120 Jahre, die wir, Achtung, draufpacken. Das nicht heute, das nicht morgen, sondern das über einen Horizont von 50 bis 100 Jahren. Das klingt jetzt erstmal sehr abstrakt, aber was sind die Horizonte? Sie haben es gerade angesprochen von, ja, wir nennen es Longevity Innovation, der Horizont 1, also der Standpunkt, um es jetzt greifbarer für Ihre Hörer zu machen, indem wir von diesen 80 Jahren mittlerer Lebenserwartung auf 100 Jahre kommen. Das ist genau das, was Sie beschrieben haben. Frühzeitig zu erkennen, was kaputt gehen könnte. Wir nennen es Preventive Medicine oder Digital Health. Und Klammer auf, kurzer Nebensatz, da wird Deutschland, da haben wir eine sehr hervorragende regulatorische Rahmenbedingung gerade hier am Standort, da wird Deutschland einer der führenden Treiber, da bin ich mir sicher, und ich sage das selten, ich hätte nie gedacht, dass ich das meinen Silicon Valley-Kollegen mal so erzählen kann, da wird Deutschland einer der führenden Anbieter, Innovationsstandorte sein. Lassen Sie uns auf den zweiten Horizont schauen. Der Horizont 2, da geht es darum, von diesen 100 Jahren, also den plus 20 Jahren, auf 150 Jahre zu kommen. Also wieder ein Quantensprung, 100 auf 150. Was sind die Technologien, über die wir da sprechen? Präzisionstherapien, Precision Medicine, also letztendlich auf genombasierten Analysen das Medikament zu entwickeln, was auf Ihren, auf meinen Körper spezifisch am besten passt. Also das sind letztendlich die Punkte, wo wir von 150, von 100 auf 150 Jahre kommen, so die Forschung. Und das innerhalb des nächsten, der nächsten knapp 2 bis 3 Jahrzehnte. Und dann kommen wir in sozusagen die Champions League der Longevity Innovation. Das ist der Punkt, wo wir über 200 Jahre Lebenszeit sprechen. Und da reden wir, wir nennen es ganz gerne Augmenting the Human Body. Also darüber die Teile, die kaputt gegangen sind, Klammer auf, die wir nicht frühzeitig vor dem Kaputtgehen erkannt haben, wo wir die ersetzen. Also der menschliche Körper ist nachbaubar.
Und das kann man sich dann doch mal auf den Ohren zergehen lassen. Der menschliche Körper ist nachbaubar. Kommen wir gleich darauf zurück. Kurzer Einschub, um eine Rückfrage zu beantworten, die mit Sicherheit an dieses Modell von eVocal Health gestellt wird. Ist es eigentlich möglich, mit diesem Algorithmus auch zu erkennen, ob jemand Covid-19 positiv ist, ja oder nein? Die Antwort ist, diese Funktionalität ist derzeit in Entwicklung. eVocal Health hat ein Projekt gestartet, um genau das voranzubringen. Ein, zwei Startups, insbesondere aus den USA und Israel, sind an dieser Stelle schon einen Schritt weiter und bieten erste Lösungen bereits im Pilotbetrieb an. Ich weiß nicht, wie euch das geht. Mich im Kern, ich kann es nicht anders sagen, mich regt das eigentlich auf. Wir diskutieren über Schnelltests, wir diskutieren darüber, dass Menschen sich testen lassen und tagelang nicht erfahren, was denn nun ihr Ergebnis ist und Ähnliches. Wir schieben uns Dinge bis zum Anschlag in die Nase, anstatt einfach eine solche Funktionalität in die Corona-App zu integrieren, die hört mir zu und dann weiß ich, bin ich positiv, bin ich negativ und welche Konsequenzen sind daraus zu ziehen. Naja, also dies der Einschub zum kleinen Ärgern zwischendurch. Zurück zum Thema nachbaubar. Wenn der menschliche Körper nachbaubar ist, dann muss er auch im Grunde anbaubar sein. Und dann sind wir beim Biohacking, also bei der Frage, können wir mit technologischen Mitteln unseren Körper um Funktionen erweitern, die er von Natur aus nicht so ohne weiteres hat. Im kleinen Maßstab trage ich sowas in mir. Ich habe in der linken Hand zwischen Daumen und Zeigefinger in dem Dreieck einen kleinen Chip unter der Haut, ungefähr einen Zentimeter lang, ungefähr einen Millimeter im Durchmesser. Das ist jetzt keine Raketenwissenschaft. Das dient dazu, ein paar Schlösser öffnen zu können und ähnlich spektakuläre Dinge zu tun. Also nicht spektakulär. Ich habe das gerade noch mal mit Patrick Kramer von DigiWell besprochen. Patrick Kramer ist derjenige, der mir diesen Chip unter die Haut gesetzt hat. Und er hat mir nochmal bestätigt, das ist eigentlich eher langweilig und Kindergarten, was ich da habe. Und ich habe mit ihm ein sehr interessantes Gespräch darüber geführt, wenn das hier jetzt die langweilige Variante ist, was ist denn das, was heute geht? Und wo kommen wir denn an die Grenzen, wo es wirklich spannend wird? Und kam zum Beispiel auf die Frage, ob wir uns einen Chip ins Hirn einsetzen lassen würden, um mit anderen direkt kommunizieren zu können. Und seine Antwort auf die Frage, ob er das tun würde, war diese.
Ja, würde ich machen. Ich glaube, man muss erstmal verstehen, worum es heutzutage überhaupt gibt bei diesen technologischen Ansätzen, die dort im Moment entwickelt werden. Weil Elon Musk mit Neuralink ist ja nur ein Player von ganz vielen Firmen, die es im Moment gibt in dem Bereich. Und die werden ja im Moment auch mit Funding Money nur so überschüttet. Und es gibt eben ganz verschiedene Ansätze. Die erste Stufe, was wir sehen, ist im Moment, dass wir quasi Gehirnströme über die Kopfhaut nehmen, ja, also auf dem Kopf. Da passiert einiges in der Unterhaltungsindustrie, da passiert einiges in der Automobilindustrie, um einfach quasi mit, du steigst in ein Auto ein, kriegst vielleicht ein, zwei, machst du dir Sensoren mit an den Kopf und kannst quasi über deine Gehirnströme gewisse Funktionen des Autos beschleunigen, automatisieren, Bremsvorgänge und sowas alles, ja. Das sind so die ersten Schritte. Und man darf nicht vergessen, 2018 wurde schon bewiesen an der Universität in Washington, hat man ein Experiment gemacht, da haben drei Leute zusammen schon Tetris gespielt, ohne dass sie das Bild gesehen haben, nur über ihre Gehirnschnittstellen. Und letztendlich ist es nur eine Frage der Computing Power dahinter, ob du nun drei zusammenlegst oder 1000, ja, oder so. Das ist nachher beliebig skalierbar. So, das heißt, dieses Thema, auf der Kopfhaut Gehirnströme nehmen, das wird so der nächste Schritt quasi sein. Wo auch eben aus der Unterhaltungsindustrie vieles passiert, aus der Automobil- und so weiter Industrie. So, das ist das eine Thema. Das andere Thema ist jetzt, wir gehen quasi durch die Kopfhaut, durch die Schädelplatte in das Gehirn, tauchen wir wirklich tief ein. Machen wir ja heute schon. Ja. Deep Brain Stimulation ist kein neues Thema. Ich weiß nicht, gibt es vielleicht seit 20 Jahren. Gerade bei Parkinson-Patienten wird es eingesetzt. Ich glaube, da kriegt man so 12 Elektroden an die Synapsen gepflanzt und dann gibt es entsprechende Impulse dazu. Diese Technik, mit der man schon sehr viel Erfahrung hat, ist, ich sag mal, wirklich krud und groß und alt und so weiter. Die nächste Entwicklung ist eben, ich habe nicht 12 von solchen Elektroden, sondern ich habe vielleicht 250.000. Ja, das ist ja quasi das, wo die Entwicklung hingeht. Dafür brauche ich einerseits natürlich die Technik am oder im Kopf. Ich brauche aber auch die Möglichkeit, die entsprechend einzusetzen. Und die Vision ist ja, dass ich sag mal, wie ich in der Mittagspause vielleicht mir heutzutage, keine Ahnung, Botox spritzen lasse, so stelle ich mir das jedenfalls vor, ich nicht, dass ich das habe, Kann ich dann in Zukunft.
Obwohl deine Haut sieht so zart aus.
Gehe in der Mittagspause hin und kriege mal eben 1000 Elektroden eingestanzt, weil die einfach so fein sind und die Versuche in diese Richtung waren alle erfolgreich.
Ja.
Also, das heißt, durch wesentlich mehr Elektroden, feinere Elektroden, ist man in der Lage, gerade Menschen mit Handicaps ein digitales Leben wieder zu ermöglichen. Das heißt, die werden in die Lage versetzt, über eine Gehirnschnittstelle dann quasi den Cursor und ihr Handy und so weiter sehr genau zu steuern. Viel genauer, als es heute möglich ist. Das ist dann die erste Stufe. Die nächste Stufe, da könnte man jetzt in die Glaskugel gucken, was vielleicht da wieder zu einer Regelung von Militär. Andere reden dann eben von so semimedizinischen Anwendungen. Auf alle Fälle ist eben das große Ziel, dass wir Menschen eines Tages über entsprechende Gehirnschnittstellen in der Lage sein werden, direkt miteinander kommunizieren. Also Brain-to-Brain-Kommunikation. Und überleg mal, im Prinzip machen wir das ja heute fast schon, nur wir haben da noch ein Werkzeug dazwischen und das ist ein Smartphone. Und da müssen wir mit unserem dicken Finger irgendwie drauf tippen, dass was passiert. Und das heißt, diese Schnittstelle, dieser dicke Finger zur Eingabe und ja, man kann jetzt auch sprechen, aber das ist auch noch nicht so toll, das wird irgendwann verschwinden. Ja? Irgendwann wird es schneller werden, wir werden wesentlich mehr kommunizieren, die Digitalisierung wird wesentlich stärker voranschreiten. Und genauso wie ich heute eine Gruppen-WhatsApp schreiben kann, werde ich wahrscheinlich später dann in der Lage sein, eine Gruppen-WhatsApp zu schreiben und abzuschicken, nur ich brauche eben dieses Ding, dieses Smartphone nicht mehr in der Hand halten dafür. Das hat also nichts mit Gehirn auslesen oder ja, da kann jemand meine Gedanken lesen oder so. Das hat damit gar nichts zu tun. Was damit möglich sein wird, ist, wir werden die diversesten Krankheiten so einfach überspielen können. Es hat also keine Bedeutung mehr. Wir werden physische und psychische Krankheitsbilder werden verschwinden. Wir werden in der Lage sein, du kennst auch diesen Spruch, geteiltes Leid ist halbes Leid.
Ja.
Stell dir mal vor, der wird eines Tages Realität, dass du Schmerz, was ja auch ein Zustand ist, der irgendwo im Gehirn stattfindet, dass sich dieser Zustand quasi digitalisieren lässt. Und wir werden Freud, Leid, also die durch Digitalisierung wird einfach unsere menschliche Kommunikation auf ein ganz neues Level nochmal gehoben. Viel intensiver. Und jetzt kann man, ich hatte neulich mit einem Journalisten dazu eine Diskussion, der meinte, ja, und durch die Technik werden wir ja alle gar nicht mehr, sind wir ja gar nicht mehr Mensch und das ist ja alles gar nicht mehr menschlich und so. Ich habe gesagt, naja, haben uns jetzt Smartphones durch ihr Mehr an Kommunikation menschlicher gemacht oder weniger menschlich? So gerade in Pandemiezeiten freue ich mich, dass ich ein Smartphone habe und vielleicht sogar Bildtelefonie habe. Das heißt, ich rücke menschlich stärker zusammen. Und wenn ich in der Lage bin, vielleicht sogar Gefühle irgendwo zu empfangen über Digitalisierung, kann jetzt jeder für sich beurteilen, ob das menschlicher ist oder weniger menschlich. Meine Meinung ist nur, dass wir in Sachen Digitalisierung im Moment sehr, und du hattest am Anfang das gesagt, sehr auf die Prozesse um uns herum schauen. Ja, wir optimieren durch Digitalisierung bis zum geht nicht mehr. Ja, aber irgendwann kann ich nicht mehr weiter digitalisieren und optimieren um uns herum. Und nur weil etwas auf der Haut funktioniert, kann ich ja dann die Frage stellen, was ist denn vielleicht ein, zwei Millimeter tiefer? Ja, das heißt, wir werden irgendwann, wer Technik und werden die Werkzeuge, die wir benutzen, uns in der Lage zu versetzen, noch weiter zu digitalisieren und uns quasi, wenn man so will, menschlicher einfach zu machen, wenn das die Definition von Menschsein bedeutet. Ich glaube, es gibt andere Themen, wo ich an meine Grenzen komme, wo ich sage, Digitalisierung und Menschsein, das geht mir einen Schritt zu weit. Aber jetzt über Gehirnschnittstellen miteinander zu kommunizieren, finde ich in meinem Gedankenbild, finde ich höchst faszinierend, möchte ich gerne mal ausprobieren. Wie gesagt, da gibt es andere Bereiche, da komme ich eher an meine Grenze als an diesem Thema.
Sag, damit wir es zumindest im Kopf haben, ein Beispiel für eine Grenze?
DNA-Manipulation bei Neugeborenen, künstliche nicht Befruchtung hier, wie heißt das Wort? Künstliche Gebärmutter.
Mhm.
Also solche Sachen.
Ja.
Da komme ich persönlich eher an meine Grenze, wo ich sage, hier ist, das hat nichts mehr mit Menschsein zu tun, wenn ich quasi Menschen züchte nach DNA, die ich gerne hätte, aus dem Reagenzglas, aus dem künstlichen Brutkasten oder sowas. Ja, auch das ist ja quasi Biohacking, wo ich persönlich so ein bisschen ans Ende meiner Vorstellungskraft komme und wo ich sagen würde, das ist für mich nicht mehr Menschsein. Aber das Kommunikationsverhalten zu intensivieren über digitale, über neue, über spannende Ansätze, finde ich jetzt erstmal toll.
Okay, und diese Frage gebe ich mal hier im Kreis an alle weiter. Wie würdet ihr euch entscheiden? Digitale Kommunikation direkt von Hirn zu Hirn. Also, wenn ich meiner Liebsten nicht mehr sagen muss, ich habe an dich gedacht, sondern ich an sie denke und es kommt tatsächlich bei ihr an. Oder vielleicht noch etwas zugespitzter, übertragen wir diesen Effekt auf Remote Work. Was macht das mit Arbeitskollegen, die nicht mehr am selben Ort sind? Spannende Frage. Was Remote Work mit Führung macht, darüber reden wir heute auch noch. Doch zunächst noch einmal zurück zur Pandemie. Abgesehen von dem Ärger, den ich eben schon geteilt habe, heißt über die Pandemie reden und das in einer Zukunftsperspektive ja besonders die Frage zu stellen, was lernen wir eigentlich gerade? Über uns, über unsere Krisenfähigkeit, über unsere Fähigkeit, Krisen auch als konstruktives Momentum zu nutzen, um uns auf eine Weise nach vorne zu bringen, die wir ohne die Krise nicht erreicht hätten. Das ist zum Beispiel in wirtschaftlicher Hinsicht eine ziemlich herausfordernde Angelegenheit. Ich habe diese Frage, was lernen wir eigentlich aus der Pandemie, kürzlich besprochen mit Martin Dulich. Er ist Staatsminister für Wirtschaft und Arbeit im Freistaat Sachsen und seine Einschätzung dazu ist diese.
Die Art und Weise, wie wir wirtschaften, ist doch auch an seine Grenzen gekommen. Also sagen wir, der entfesselte Kapitalismus braucht neue Spielregeln und das ist nicht nur Globalisierung. Das ist auch die Frage, wie kommt man denn wirklich zu einer neuen, modernen, sozialen Marktwirtschaft, die eben auch ökologischen Kriterien entspricht, die etwas mit Verantwortung von Menschen zu tun hat. Also ich hoffe, dass wir tatsächlich ein paar Grundsatzfragen durch die Pandemie neu diskutieren.
Jetzt, ich finde den Punkt gerade ganz spannend aus folgendem Grund. Sie sprechen Themen an, die ja ganz offenkundig auf dem Tisch liegen, dass wir uns mit Klima und Ökologie in einem ganz anderen Kontext beschäftigen werden in den kommenden 10 Jahren. Also unter uns aus meiner Sicht völlig unstreitig. Wir können doch gar nicht anders. Und das wird uns zu erheblich mehr Selbstverständlichkeiten führen, die wir in Frage stellen oder hinterfragen, als jetzt diese dann doch am Ende überschaubare Pandemie.
Ja.
Wie würden wir denn unsere Kompetenz einschätzen, in einer solchen Krise uns selbst positiv neu erfinden zu können?
Ich glaube, ein ganz großer Motor ist der Überlebenswille. Klingt zwar jetzt etwas sehr pathetisch,
ja.
Aber sag mal, ich bin in Sachsen als Wirtschaftsminister massiv natürlich mit nicht nur dem Strukturwandel in der Energiewirtschaft konfrontiert, weil wir als Braunkohleland zwangsläufig vor der Frage stehen, sondern wir machen natürlich die Entwicklung in der Automobilbranche große Sorgen, weil hier sind 100.000 Menschen beschäftigt. Mhm. Und es ist doch für jeden klar, egal ob er jetzt an einem Auto schraubt oder ob er als Zulieferer Teile produziert, dass das Auto, was man in den letzten Jahren gebaut hat, in Zukunft nicht mehr benötigt wird. Also wenn man sich nicht diese Überlebensfragen schlichtweg stellt, funktioniert es nicht mehr. Ist man weg vom Fenster. Und ich glaube, da liegt die eigentliche Motivation oder muss sie ja liegen, weil das kann ja auch nicht eine Gesellschaft jetzt für ein Unternehmen übernehmen alleine.
Nein,
auch wenn die
nein.
Gesellschaft mit seinen Spielregeln, denn das Thema Klimaschutz ist nicht eine intrinsische Motivation aus der Wirtschaft heraus gewesen, jetzt mal nachhaltig zu produzieren. Das war Gesellschaft, die diese Spielregeln definiert hat. Aber zu fragen, ob ich mit meinem Geschäftsmodell in 10 Jahren überhaupt noch überlebensfähig bin, das muss doch bei Unternehmen etwas auslösen.
Und schon ahnen wir, wie die verschiedenen Krisen ja auch zusammenhängen. Die aktuelle Krise, die Arbeitskrise, die Klimakrise. Wir ergänzen hier an dieser Stelle immer gern, die demografische Krise wird gern vergessen, warum auch immer. Und wir meinen mit Krise immer einen Prozess, der natürlich unfreiwillig Dinge beendet, der uns aber dazu nötigt, über die Grundlagen unseres Denken und Handelns so neu nachzudenken, dass daraus neue Entwicklungschancen entstehen. Wir also die Gelegenheit haben, unsere Verhältnisse neu, menschlicher, erfolgreicher, schöner im weitesten Sinne zusammenzusetzen. Wenn wir dies im Zusammenhang mit Wirtschaft diskutieren, sind wir sofort bei einer Diskussion rund um Globalisierung. Ist es eigentlich richtig, unsere Wirtschaftskreisläufe und Produktionsketten rund um den Globus zu spannen? Oder bräuchten wir nicht eher Zusammenhänge direkt vor Ort, hier bei uns? Das würde ganz praktisch zum Beispiel bedeuten, Industrie wieder zurück zu verlagern von, wo auch immer sie jetzt gerade ist, hinein in die Stadt der Zukunft. Das ist eine These, die vertritt Markus Schäfer sehr intensiv. Markus Schäfer ist Architekt, er ist Neurobiologe, hat diverse Professuren zwischen den USA und Russland und überall dazwischen. Er ist vor allem Urbanist und denkt die Stadt der Zukunft. Ich habe ihn gefragt, Industrie zurück in die Stadt der Zukunft. Was ist das für ein Bild, was hier entsteht? Ist das eine Manufaktur an der nächsten oder wie haben wir uns das vorzustellen?
Der Rückschritt, das Zurückfallen in eine manufakturelle, eben vorindustrielle Art der städtischen Produktion, das klingt zwar toll und ein bisschen nostalgisch, ist aber etwas, was wir uns eigentlich nicht leisten können, sondern eigentlich brauchen wir die Fähigkeit, immer noch mit den Effizienzen der Industrie zu agieren, diese aber dem menschlichen Maßstab und städtischen Wertschöpfungsketten wieder stärker anzunähern. Wir sind aber erst am Anfang dieser Verhandlung. Wir sind erst am Anfang, zusammen herauszufinden, wie diese digitale Zukunft wirklich funktionieren wird. Die große Chance der Digitalisierung ist eben dieses Zusammenbringen von räumlicher Nähe einerseits und dieser globalen Vernetzung andererseits, was toll ist, unglaublich ist, was unsere Generation natürlich jetzt dank oder wegen dieser ganzen Corona-Pandemie, sehr schnell hat üben und lernen müssen. Gleichzeitig generiert die Digitalisierung aber natürlich eben Transformationen, von denen wir erst den Anfang sehen, die räumliche und institutionelle Auswirkungen haben werden. Und schlussendlich ist die Digitalisierung natürlich auch problematisch. Und das haben wir noch überhaupt nicht durchdacht und noch überhaupt nicht auf dem Radar so richtig.
Mit welchem Blick schauen Sie auf das Tempo der Veränderung? Um Dinge wie Klimawandel, ich ergänze, Veränderung von Arbeit, von Demografie, von was nicht allem dazukommt. Wenn wir da tatsächlich sinnvoll noch etwas umsetzen wollen, dann müssen wir binnen der nächsten 20 Jahre irgendwo einen Hebel ansetzen und ihn tatsächlich auch umlegen. Mit welchem Blick schauen Sie auf diese Beschleunigung?
Da schaue ich mit dem Blick von Didier Sonnet. Didier Sonnet ist ein ETH-Professor, der ursprünglich als Geophysiker Erdbeben studiert hat, da mit den gleichen mathematischen Formeln Flugzeugflügelbruchstellen berechnet hat und dann eben auch Finanzblasen berechnet hat. Und mit seinen Gleichungen, die sogenannt superexponentiell sind, kann er diese Blasen und deren Platzen vorhersagen. Mhm. Und er hat die Zunahme der Weltbevölkerung mal mit dieser Mathematik angeschaut und ebenso die Wirtschaftsentwicklung, seit es Aufzeichnungen gibt im Sinne von Dow Jones und anderen, und kommt dann auf eine Kulmination dieser superexponentiellen Gleichung, die dadurch charakterisiert ist, dass sie eben eine Singularität in finiter Zeit generiert. Das heißt, dass sie in einer endlichen Zeit vertikal aus unserem Koordinatensystem nach oben hinausschießt, gleich die Blase platzt, der Flugzeugflügel bricht. Er kommt mit dieser Mathematik auf 2050 plus minus 20 Jahre.
Was im schlechtesten Fall in 10 Jahren ist, in 9.
Korrekt.
Das heißt,
Es klingt doch begeisternd, oder?
Ja, naja, also es klingt jedenfalls aktivierend. genau. Das heißt, ja. Wir haben im Grunde für das, was Sie beschreiben, nämlich sowohl ein Bild von Zukunft zu entwerfen, als auch dieses Bild tätig umzusetzen, naja, fangen wir heute an.
Ja, also wir müssen, und da hat es ja immer wieder Leute gegeben, die darüber nachgedacht haben, von Lewis Mumford zu allen möglichen Personen, Limits of Growth zu dem Resilience Institute in Stockholm mit Nordström, mit Rockström, Entschuldigung. Da gibt es ja alle möglichen Leute, die darüber nachdenken. Und das ist ja nichts Neues. Die Frage einfach ist, wie geschieht diese Transformation und was passiert in dem Moment, wo sich das halt alles dann nochmal ein bisschen mehr verdichtet?
Diese Gedanken und selbstverständlich einige mehr hat Markus Schäfer gemeinsam mit seiner Partnerin Hiromi Hosaya in einem Buch veröffentlicht, das den Titel The Industrious City trägt oder auf Deutsch Industrie.stadt, bei Lars Müller Publishers erschienen, dort zu beziehen oder aber über den Versender eures Vertrauens. In diesem Buch findet sich ein Gedanke, den ich sehr bemerkenswert finde. Dort heißt es, ich möchte es gerne einmal vorlesen: There is no alternative to urbanity. The countryside is not antithetical to the urban. It is simply less of it. Es gibt keine Alternative zum Urbanen. Das Land ist eben nicht der Gegensatz zum Urbanen. Es ist einfach weniger davon. Und einige Zeilen weiter heißt es: The necessity of change is obvious. The path of transformation, however, is not. Die Notwendigkeit für Change ist ganz offensichtlich. Der Weg der Transformation hingegen ist es nicht. Und schöner könnte ich dann jetzt auch nicht beschreiben, warum wir das tun, was wir hier tun, nämlich gemeinsam darüber reden, wo wir eigentlich hin möchten und welcher der Weg der Transformation ist. Bleibt der eingangs angesprochene Themenkreis Teamwork und Führung. Ein Komplex, mit dem wir uns hier im Institut in diesen Wochen sehr intensiv beschäftigen, immer auf der Spur der Frage, was macht das eigentlich mit Teams, was wir gerade in der Pandemie erleben? Wie verändert sich das auch im Laufe der Pandemie? Und welche Ableitungen rund um das Thema Führung können wir eigentlich daraus ziehen und müssen wir eigentlich formulieren? Und sind das überhaupt neue oder verbirgt sich ihr Altbekanntes einfach im aktuellen Gewand der Stunde? Ich habe dieses Thema ganz aktuell mit Annalena Heidinger diskutiert. Sie ist eine der Partnerinnen unseres Instituts, wenn es um genau solche Fragen geht. Und wir haben in X-Projekten genau über solche Dinge zusammengearbeitet. Und ich habe mit Annalena besprochen, was macht das mit Teams, was wir im Zuge der Pandemie und dem Wechsel hin zu mehr Remote eigentlich dieser Tage erleben?
Wenn man die ganze Zeit im Hinterkopf hat, naja, das dauert jetzt noch 4 Wochen, 6 Wochen, wenn wir Pech haben, 8 Wochen, dann ist es wieder vorbei, dann überlebt man das so ein Stück weit. Wenn man aber dann darüber nachdenkt und sagt, okay, das hat eventuell eben länger dauernde Folgen und vielleicht wird es tatsächlich nie mehr ganz so wie vorher. Das ist der Satz, der mir im Moment immer öfter begegnet. So ganz zurück werden wir wohl nicht gehen. Dann müssen sich die Teams tatsächlich neu finden und neu erfinden. Nicht in dem Sinne, was sie inhaltlich machen, aber in dem Sinne, wie reden wir über bestimmte Themen miteinander? Wie wollen wir miteinander umgehen? Wie halten wir auch mit denjenigen Kontakt, die vielleicht was sie nicht an Einzelprojekten sitzen und gar nicht so viel in bestimmte Teamprozesse eingebunden sind? Und wie schaffen wir es dann darüber hinaus, auch so dieses Wir-Gefühl zu erhalten?
Das heißt, wenn man Führungskräften einen ungefragten guten Ratschlag geben wollte, dann würde man ihnen sagen, du bist zwar seit vielen Jahren an deiner Position und du meinst, dass dein Team seit vielen Jahren personell und aufgabenmäßig konstant ist, versetze dich trotzdem in die Lage, dass dein Team ein neues Team ist, denn nur dann wirst du die eigentliche Herausforderung verstehen.
Unbedingt. Also ich glaube, die Führungskräfte sind da der Dreh- und Angelpunkt. Also bei einem neuen Team ist es einfach ganz wichtig, dass sowas wie Teamaustausch, wie wollen wir hier umgehen, was sind unsere Regeln miteinander, dass die eben aktiv gelebt werden und auch nochmal ausgesprochen werden. Das ist ja irgendwie alles so klar, weil man sich ja schon so lange kennt. Das ist eben nichts mehr so klar. Und über das reine inhaltliche Arbeiten hinweg muss ja irgendwie auch noch menschlicher Austausch stattfinden. Und wenn dann Führungskräfte ihre, weiß ich nicht, 8-9 Stunden Arbeitstag rein auf der Sachebene unterwegs sind und mit ihrem Team nicht mehr in klassische Interaktion treten, dann verpassen sie hier, glaube ich, nicht nur eine große Chance, sondern dann, glaube ich, hat das Team auch große Schwierigkeiten, da in so ein Zusammenarbeitsgefühl zu kommen.
Ist das, was Führungskräfte jetzt unter den Bedingungen von digitaler Zusammenarbeit und Remote Teams und Ähnlichem leisten müssen, steuern müssen, ist das eigentlich tatsächlich etwas Neues, eine neue digitale Führung? Oder können sich Führungskräfte jetzt eigentlich nur nicht mehr vor dem drücken, womit sie sich längst hätten seit Jahren beschäftigen müssen?
Ha, das ist eine schöne Frage. Ich glaube, es ist teils, teils die Antwort. Die Führungsaufgabe an sich hat sich nicht wahnsinnig verändert. Was sich für die Führungskräfte wie für alle anderen verändert hat, man muss andere Kommunikationskanäle strategisch und abgegrenzt und besser nutzen. Und die Führungskräfte müssen, und das ist, glaube ich, neu, auch Vorreiter sein. Also es gibt auch immer schon Teams, da haben die Führungskräfte gesagt, okay, ich bin nicht so fit, aber ja, die Lisa, die kann das, die ist jung, die kann das so. Und ich glaube, das ist nicht mehr möglich. Also da müssen Führungskräfte vorne mit dabei sein und sich schlau und fit machen. Das gibt einfach dem gesamten Rest des Teams eine große Sicherheit. Und ja, und dann ist eben die Frage, was davon dann sichtbar und unsichtbar ist. Und Drückeberger, glaube ich, wird schwieriger. Ja.
Wer allerdings erst einmal einen solchen Stempel auf der Stirn trägt, Drückeberger, für den ist es am Ende vielleicht auch hart erarbeitetes und insofern selbstverdientes Schicksal, wenn man es etwas schwerer hat. Wen dieses Thema Teamwork und Führung auch in einer internationalen Perspektive etwas tiefer interessiert, in der kommenden Woche veranstalten wir gemeinsam mit Annalena und ihrer Organisation eine Reihe von Abenden. Wir nennen das Future Week Teamwork 2021. An diesen Abenden wollen wir es uns einerseits schwer machen, sprich inhaltlich substanziell, andererseits nett, denn es geht um Network, es geht um Austausch und wir machen gemeinsames Whisky-Tasting und das kann dann ja so schlecht nicht werden. Future Week, wie gesagt, nächste Woche. Wer mag, alle Informationen auf der Webseite, da gibt es auch noch ein paar Resttickets und dann kommt gerne dazu. Und damit geht der Podcast Karls Zukunft des Monats für den März 2021 auch schon wieder zu Ende. Einigermaßen prall gefüllt, will man meinen, mit Gesprächen mit Philipp Mertes von eVocal Health, mit Patrick Kramer von DigiWell, mit dem Minister Martin Dulich, mit Markus Schäfer, dem Urbanisten, und Annalena Heidinger, der Teamentwicklerin. Wer von diesen Gesprächen mehr haben will, wer die volle Länge hören will, und zwar von jedem Einzelnen, wer nicht nur einmal im Monat den Blick in die Zukunft wagen will, sondern am besten gleich wöchentlich und dazu auch noch sehr viel mehr Material in Bildern, in Infografiken und was nicht allem bekommen möchte, dem sei ans Herz gelegt, einmal karls-zukunft.de aufzusuchen. Dort gibt es die Möglichkeit, uns zu sagen, ja, wir finden das richtig, was ihr da tut und wie ihr es tut, uns mit einem kleinen Beitrag zu unterstützen, und alle unsere Unterstützer haben vollen Zugriff auf die tatsächlich dann de facto unlimitierten Inhalte, die wir als Institut produzieren. Kommt gerne dazu, würde mich freuen, einfach der Sache wegen, denn wir müssen über diese Zukunft mehr ins Gespräch kommen. Außerdem empfehle ich, gesund und munter zu bleiben, denn dann hören wir uns an dieser Stelle mit der April-Folge von Karls Zukunft des Monats wieder.
Sie hörten Karls Zukunft des Monats, ein Podcast aus dem Karl Institute for Human Future.